Also ich glaube schon, dass in dem Tennis schon was steckt oder so.
Also ich dachte danach, ich sollte mal Tennis lernen irgendwie.
Wir sprechen nur über Tennis.
Framing, der Filmpodcast von kritik.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Framing. Und zwar einer Ausgabe, in der wir über zwei sehr besondere Filme sprechen werden. Das würde ich doch mal vorausschicken. Ich bin Tilke Dritzke und habe an meiner Seite eine ganz neue Runde hier bei Framing versammelt. Zum einen begrüße ich kritik.de-Autorin Anne Küper. Hallo Anne, schön, dass es geklappt hat jetzt mal.
Hallo.
Ja, unserem zweiten Gast gewinnt schon mal ein ganz besonderer Dank, denn er ist sehr kurzfristig eingesprungen und hat sich dazu bereit erklärt, diese Runde zu bereichern und zumindest einen der beiden Filme, die wir besprechen wollen, noch kurz vor diesem Dienstag, an dem wir heute aufnehmen, noch anzugucken. Luca Schepers, hallo Luca und vielen Dank.
Hallo und sehr gerne.
Ja, wir wollen uns eigentlich direkt reinstürzen in die Filme, natürlich aber wie immer nicht ohne den Hinweis, dass ihr diesen Podcast und überhaupt alles, was bei kritik.de passiert, auch finanziell unterstützen könnt. Denn jeder kleine Betrag hilft uns, die Seite und den Podcast weiter betreiben zu können. Also überlegt euch doch, ob euch unser Angebot nicht eine kleine Spende wert ist auf unserer Steady-Seite, die wir natürlich auch in den Shownotes verlinken, die ihr aber auch auf kritik.de als Button immer sehen könnt. Könnt ihr eines von drei Paketen wählen, je nachdem, wie viel euch das im Monat wert ist. Schon bei 3,50 € im Monat geht es los. Also so ungefähr ein Cappuccino, den ihr uns ausgeben könnt. Aber wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr euch das mal überlegt, ob ihr nicht Steady-Abonnentin werden möchtet. Ebenso freuen wir uns natürlich über jeden Like, jede Empfehlung, jede Bewertung und jedes Feedback. Ihr kennt das Spiel. Ja, jetzt legen wir aber einfach los und wollen anfangen über Challengers. Oh Gott, das geht ja gut los zu reden. Der neue Film von Luca Guadagnino. Und wenn ihr das da draußen hört, ist der Film bereits in seiner zweiten Woche in den deutschen Kinos. Das heißt, ihr habt ihn hoffentlich einfach alles schon gesehen. Natürlich müssen wir aber trotzdem ein bisschen für Orientierung sorgen, falls es dann doch noch Leute gibt, die Challengers noch nicht sehen konnten oder sogar nicht sehen wollten. Wer weiß. Der Film beginnt mit einem Tennis-Match, dem Finale eines kleinen Turniers, und es treten gegeneinander an. Art Donaldson, gespielt von Mike Faist, ein ehemaliger Grand Slam-Champion in einer kleinen sportlichen Krise, und Patrick Zweig, gespielt von Josh O'Connor, einen talentierten Spieler, der es aber nie zu größerem Erfolg gebracht hat. Schnell fokussiert die Kamera aber auch schon in dieser ersten Szene auf eine Frau im Publikum, Tashi Duncan, gespielt von Zendaya, die dieses Match durchaus etwas interessiert und auch angespannt verfolgt. Und in verschiedenen Rückblenden dröselt der Film dann so ein bisschen das Verhältnis zwischen diesen drei Figuren auf. Und wir erfahren unter anderem, dass Tashi Duncan einst selbst großer Tennisstar war, bis eine Verletzung sie zum Karriereende gezwungen hat. Sie hat Art und Patrick 13 Jahre vor dieser filmischen Gegenwart bereits gemeinsam kennengelernt, war eine Zeit lang mit Patrick liiert, hat mittlerweile aber ein Kind mit Art und ist auch sein Coach geworden. Und genau, die Wege der drei haben sich immer wieder gekreuzt und kreuzen sich nun ein, naja, letztes Mal in diesem Film. Und ich glaube, wir müssen jetzt ein bisschen erklären, warum man diesen Film so beschreiben kann, aber vielleicht noch gar nicht so viel gesagt hat zu ihm. Aber bevor wir vielleicht in den Film einsteigen, er war ja schon im Vorfeld durchaus gehypt. Man wusste, neuer Film von Luca Guadagnino, Zendaya spielt mit. Es gab schon früh ein erstes Still mit dieser Threesome-Szene da auf dem Bett sitzen, die drei. Deswegen frage ich doch erstmal, mit was für Erwartungen seid ihr da reingegangen? Anna, hast du von diesem Hype, wann hast du von ihm mitbekommen und was hat er mit dir gemacht?
Ich habe zuerst den Trailer dieses Films gesehen und den mitbekommen, und darüber auch Zendaya als eben wie so mögliche Hauptfigur dieses Films, was wir vielleicht diskutieren könnten später. Und in diesem Trailer läuft ein ziemlich interessanter Remix von Rihannas S&M, der quasi wie so vielleicht eine Form von Campy oder auch queerer Lesart für diesen Film irgendwie wie so für diesen Film so vorgibt. Und das hat mich, glaube ich, erstmal für diesen Film sehr stark eingenommen. Abgesehen von dem Casting von Zendaya, die quasi wie so als die vielleicht schönste Frau dieser Welt zurzeit gehandelt wird. Keine Ahnung, es gibt, glaube ich, so sehr stark so einen Lustigen for Zendaya. Also alle crushen irgendwie auf diese Frau. Und das ist, glaube ich, irgendwie was, was mich interessiert und was ich, glaube ich, so verstehen möchte und was, glaube ich, auch, was wir auch besprechen könnten in diesem Film sehr stark über genau diesen Cast funktioniert.
Luca, wie war das bei dir? Du teilst ja den Vornamen mit dem Regisseur. Warst du denn ansonsten auch ein Fan seiner Filme oder hast du dich auf diesen Film gefreut?
Ich muss sagen, der Film ist ja, wenn ich das richtig erinnere, verschoben worden irgendwie. Da sollte der, glaube ich, letztes Jahr schon ins Kino kommen.
Er sollte vor allem in Venedig Premiere feiern und ist dann wegen der Streiks in den USA aus dem Festival zurückgezogen worden. Ne?
Ja, und ich, das hat bei mir irgendwie diesen Effekt gehabt, dass ich diesen Trailer gefühlt 200 Mal gesehen habe, weil er eigentlich immer im Kino lief. Und ich habe immer gedacht, wann kommt denn der Film eigentlich? Und das hat bei mir, also ich bin eigentlich nicht so ein Guadagnino-Fan so sehr, ehrlich gesagt. Das ist irgendwie, die letzten Filme fand ich nicht so spannend und irgendwie verbinde ich den immer noch mit Call Me By Your Name, den ich auch seitdem irgendwie zwar auf DVD gekauft, aber nie wieder geschaut habe irgendwie. Ich habe aber, glaube ich, so ein gewisses Faible immer, wenn Sport im Film oder im Kino irgendwie vorkommt, mir das irgendwie anzugucken und war schon ehrlich gesagt sehr neugierig und hatte aber mit dem, was ich jetzt so an euphorischen Besprechungen und auch an überhaupt Besprechungen irgendwie davor gelesen hatte, überhaupt nicht auf dem Schirm, dass es so eine Art von Film irgendwie sein könnte. Und war dann eigentlich ein bisschen überrascht, als ich im Kino gesessen habe. Und zu dieser Zendaya-Geschichte, das finde ich irgendwie auch spannend, weil also sie ja sehr präsent ist, einfach irgendwie auch spätestens seit Euphoria. Aber irgendwie finde ich oft nicht so, also keine Rollen hat, die ihrem Hype so richtig entsprechen irgendwie, weil ich sie finde sie schon irgendwie toll und auch eine tolle Schauspielerin, aber finde irgendwie diese Blockbuster-Geschichten, die sie jetzt gemacht hat, gar nicht so spannend und fand es dann irgendwie interessant, wie sie jetzt hier in so einem, ja, vielleicht Arthouse-Blockbuster irgendwie so zu sehen ist.
Naja, ich glaube, es gibt halt eine ganz starke Kontrolle über das eigene Bild, also auch durch quasi eine Reflexion von Repräsentation oder so. Also dass zum Beispiel das Interessante ist, dass wenn sie bei Preisverleihungen mit hohen Schuhen Treppen auf- oder absteigen muss, sie lässt sich nicht helfen. Und zwar, weil sie selber sagt, also sie möchte nicht, dass es Bilder gibt, wo zu sehen ist, wie sie Hilfe braucht, sondern sie will es alleine machen. Das kann man auch befragen oder so in so einer komischen Girlboss-Energy oder so, die da drin steckt. Aber ich glaube, erstmal geht es darum, quasi Bilder zu produzieren, in denen sie als schwarze Frau Dinge handeln kann oder Situationen handeln kann. Genau, ich verstehe das mit den Rollen, aber ich glaube trotzdem, also genau, verfehlt das irgendwie was oder es gibt auch immer noch so dieses sich abarbeiten an einem Disney-Image, was sie dann eigentlich strategisch ziemlich smart wie so gebrochen hat über diese Teilnahme bei Euphoria, dieser HBO-Serie und dann quasi sich dann höher zu leveln und in so Blockbuster-Szenarien reinzugehen und diese Rolle zu besetzen oder diesen Bildraum wieder zu überschreiben oder so. Das ist dann vielleicht wie so der Weg. Und trotzdem glaube ich, dass jetzt bei Challengers noch mehr drin steckt als nur diese Fortführung dieses bestimmten Star-Images oder so. Aber einen bestimmten Ehrgeiz oder eine Reflexion über die Macht von Bildern, das steckt, glaube ich, schon bei ihr super stark drin.
Und überträgt sich ja vielleicht in gewisser Weise auf diese Rolle der Tashi, die ja auch in Challengers, könnte man zumindest argumentieren, ja tatsächlich die Kontrolle über die Bilder auch vielleicht hat oder vor allem auch über die Beziehung zwischen diesen beiden Männern. Denn von Anfang an, seitdem die drei sich zum ersten Mal auf so einer Party treffen, auf so einer Party, in der sie selbst ja noch Tennisstar ist und da so ein Dreierflirt beginnen und sie sozusagen auch aus den beiden dann so eine Geschichte rauskitzelt, wie die beiden zum ersten Mal oder der eine irgendwie dem anderen gezeigt hat, wie man masturbiert und so. Und die dann irgendwie sofort irgendwie natürlich irgendwie sagen, ja, wir waren aber sehr weit auseinander. Das übrigens fand ich irgendwie total, hatte im Interview mit dem Drehbuchschreiber Justin Kuritzkes, der meinte, das war so ein bisschen der, was er so spannend fand im Tennis, dass es so ein kontaktloser Sport ist. Also das sozusagen im Gegensatz zu so sowas vielleicht wie Basketball oder Fußball, das ist ja immer sehr körperlich so, wie indem man sich sozusagen berührt. Ist der Tennis, da geht es ja darum, sozusagen keinen Körperkontakt mit dem Gegner aufzunehmen, sondern es ist eben die ganze Zeit eine Distanz zwischen beiden. Und trotzdem fällt dann in Challengers dieser wunderbare Satz, every tennis match is a relationship oder so. Und von dem aus gehend. Aber genau, Anne, würdest du denn sagen, das ist so ein bisschen, was du gerade beschrieben hast über Zendaya als Schauspielerin, als Star-Persona, als jemand, der versucht, die Kontrolle über das eigene Bild zu geben. Jetzt hat sie den Film auch mitproduziert. Steckt in dieser Rolle vielleicht genau das?
Also ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube trotzdem schon auch noch mal mehr oder so. Weil natürlich, genau, können wir sagen, okay, also Tashi ist mit Art Donaldson zusammen. Es ist ein inzwischen erfolgreiches Familienunternehmen geworden. Sie haben gemeinsam eine Stiftung, machen Werbung für ein Auto. Und diese Plakate hängen sehr wirksam in der Stadt rum. Wir sehen sie auch immer wieder, auch wenn sie dann doch wieder was mit Patrick Zweig hat. Also das heißt, es ist so sehr, genau, diese Idee des, ja, des Familienunternehmens ist, glaube ich, einfach so sehr präsent. Und damit auch quasi sie als ehemalige Sportlerin, aber vor allem dann eben auch Mutter und Managerin. Und Mutter quasi nicht nur von ihrem Kind, sondern eigentlich auch von ihrem Ehemann. Es gibt diese tolle Szene, in der sie eigentlich miteinander rummachen wollen und irgendwann legt er aber den Kopf auf ihre, also den Kopf in ihren Schoß und sie streichelt ihn. Und das ist eigentlich eher so eine Mutter-Kind-Beziehung. Also das kippt, glaube ich, immer wieder. Und ich glaube aber trotzdem steckt schon in dieser Figur noch mehr drin, weil es ist auf jeden Fall auch eine sehr starke Erzählung von Aufstieg eigentlich. Also der Traum über den Sport und über die Karriere und den Erfolg im Sport etwas zu schaffen. Und das aber quasi genau eigentlich nicht mit einem Mann oder mit wem auch immer an der Seite, sondern für sich und das auch alleine zu schaffen oder so. Und ja, da ist man dann vielleicht wieder bei so einer Star-Image-Geschichte von Zendaya, aber ich fand das dann eigentlich im Film tatsächlich eine der wenigen Stellen, wo ich diese Figur plötzlich sympathisch fand. Also weil das ist ja vielleicht auch nochmal das Interessante, dass der Film eigentlich uns drei Figuren zeigt, die man alle auf ihre je eigene Art und Weise blöd finden kann. Ich dachte, dass mit den Personen, mit denen ich diesen Film geguckt habe, wir sehr klar auf einer Seite sind. Im Film hat sich herausgestellt, sind wir doch nicht. Sowohl der Hass als auch die Zuneigung für diese Figuren war sehr unterschiedlich verteilt. Oder schwenkt dann irgendwie im Film um oder so. Und das fand ich eigentlich total spannend.
Das finde ich eher irgendwie toll an dem Film, auch so, wenn man sich die ganze Rezeption jetzt, ich meine, es ist ja ein Film, der so schon jetzt irgendwie nach 2 Wochen so viele Memes und Tweets und was weiß ich und Fanfiction mir vorgebracht hat. Und da geht es auch sehr oft irgendwie bei Twitter dann darum, irgendwie, Art ist irgendwie noch der Beste und ihr versteht ihn alle nur nicht und so. Also irgendwie schon irgendwie, allein das finde ich irgendwie eigentlich schon ziemlich toll. Für wen hast du denn geroutet, Luca?
Das ist jetzt natürlich eine schwierige Frage. Ich hatte, glaube ich, die Erfahrung irgendwie, als ich den Film geschaut habe, die man eigentlich so beim Anschauen von Soap Operas hat. Also es ist ja auch eigentlich eine Soap Opera Handlung, wenn man ehrlich ist. So, also ich sag mal, eine durchschnittliche Folge von Pretty Little Liars hat ja ungefähr irgendwie so diese Handlung da, in der sich irgendwie Figuren halt seltsam verhalten, in der man Figuren eigentlich auch irgendwie einfach nicht so richtig mag. Und ich finde, glaube ich, habe mich irgendwann davon entfernt, dass, was auch ein seltsamer Effekt ist, irgendwie das so beurteilen zu wollen. Und es ist, also weil ich irgendwie dann auch gedacht habe, okay, es ist irgendwie in so einer Welt von sehr reichen Leuten auch, die aus sehr wohlhabenden Verhältnissen irgendwie kommen und die quasi irgendwie so Konflikte dann austragen, die mich, sage ich mal, persönlich vielleicht dann einfach gar nicht berührt haben. So muss aber, wenn ich mich jetzt festnageln lassen würde, muss ich vielleicht auch zugeben, dass ich am Ende gehofft habe, dass das Arzt dann doch gewinnt.
Hört. Anne schüttelt hier nur den Kopf, das könnt ihr zubereiten, jetzt natürlich nicht sehen. Ja, aber ich finde so diese, also Soap Opera, irgendwie vielleicht andererseits auch Musikvideo, andererseits auch, ja, eine fast epische Erzählung. Also was ich total faszinierend fand, und zwar von Anfang an, wie ich in dem Film auf eine Weise drin bin, Spaß habe, ohne ihn auf so einer distanzierten, ironischen, irgendwie, ne, reinen Comedy-Art und Weise zu rezipieren, sondern dieser Welt eigentlich total verfalle. Und ich glaube, das liegt an diesen Figuren, die natürlich einerseits sehr rough irgendwie gezeichnet sind, andererseits aber auch durch die DarstellerInnen irgendwie dann doch mit so einer Art von Leben gefüllt sind, in der sehr viel Wiedererkennbares drinsteckt. Und zwar Wiedererkennbares über Beziehungen, Begehren, Freundschaft, Unsicherheiten darüber, wie man zueinander steht und so. Und dann das noch hinzukriegen, dann als das erste Mal kommt irgendwie 13 Years Earlier, dachte ich so, what? Was ist das denn jetzt? Aber diese Struktur, die mich, glaube ich, sonst auch manchmal so nervt, dieser Verschiebe, da jetzt sind wir wieder 6 Jahre vor, jetzt sind wir wieder ganz früher so, fand ich einfach total gut gemacht. Also ich glaube, das ist sowohl das Drehbuch, was das irgendwie sehr gut hinkriegt, dass diese Geschichte so zu erzählen, was man tatsächlich in diesen Ebenen irgendwie bleibt, aber dann eben auch die Montage, der Soundtrack von Trent Reznor und Atticus Ross und die drei Darsteller und auch die beiden männlichen Hauptdarsteller fand ich tatsächlich ich beide nicht gut kannte oder vielleicht mal gesehen habe, aber jetzt nicht aus irgendwie anderen Filmen, die groß noch präsent waren, nicht irgendwie sehr, sehr spannende auch Gesichter und Körper und Gestiken irgendwie hatten.
Ich glaube, diese Zeitebenen sind schon nochmal super interessant oder dieser Umgang mit Einblendungen. Ich glaube, weil sie eigentlich nicht, sie haben kein Interesse an Chronologie. Das schreibt Robert Wagner auf kritik.de, nämlich in seinem Text zu Challengers. und das fand ich aber eigentlich nochmal eine ziemlich gute Beobachtung, weil man ja denken würde, sobald solche Sachen eingeblendet werden, Orte, Zeiten, dass ich als Zuschauerin aufpassen muss und besonders gucken muss, wie passen diese Dinge zusammen. Und das mag vielleicht am Anfang auch noch so stimmen, aber irgendwann kann man das eigentlich aufgeben. Das heißt nicht, dass man es ignorieren sollte. Also ich glaube, dass trotzdem da in diesen Verortungen oder Verzeitungen trotzdem ganz interessante Sachen drinstecken oder so. Und dann kann man auch noch mal gucken, warum taucht dieser Sturm genau in diesem Jahr auf oder so und was hat der eigentlich mit der amerikanischen Gesellschaft gemacht. Aber trotzdem ist es gar nicht so zielführend, sich eben auf sowas wie Chronologie einzulassen oder so. Und glaube, dass es dann stattdessen eigentlich sinniger, sich wie so dem hinzugeben, wie diese Geschichte so langsam entblättert wird, wo dann eben in menschlichen Beziehungen manchmal auch nicht mehr klar ist, was ist davor passiert und was ist danach passiert, sondern es ist irgendwie passiert und jetzt sind wir dann halt da oder sowas. Und ich glaube, genau, also mir ging es anders, weil also ich hatte nicht das Pretty Liars Gefühl, Pretty Little Liars natürlich, sondern ich hatte auch den Eindruck, also dass mich dieser Film eigentlich von Anfang an so sehr stark affiziert und mitgenommen hat. Auch über die Musik, die so eine ganz komische, wie so vielleicht so ein Warm-up-Modus fährt. Also ich habe den Film auch in so einem Kino mit einer relativ stabilen Soundanlage geguckt oder so und dann ballert das schon ganz schön rein und macht voll Spaß. Und genau, manchmal hat man vielleicht dann irgendwann in dem Film auch nicht mehr den Modus und trotzdem ist da immer wieder diese treibende Musik, wie als würde ich gleich aufs Feld gehen und da irgendwas rocken oder so. Und dann läuft es schon so hinaus hin zu diesem, wie so vermeintlich finale Match zwischen den beiden Männern. Das aber halt dann ja, und das ist eigentlich auch wieder total der Witz an dem Film, dass dann genau nicht auf dem super großen Platz stattfindet und von denen und den Kameras begleitet wird, sondern quasi eigentlich das Turnier von denen ist, die es nicht geschafft haben und die genau nicht gut genug waren, um irgendwie in die Top 100 zu kommen. Also das ist eigentlich, also finde ich eigentlich schon witzig, so eine Art von wie so dem großen Aufeinandertreffen zu inszenieren, das dann aber genau nicht in dem großen Platz stattfindet.
Ich würde vielleicht zu dieser Soap-Geschichte irgendwie noch sagen, ich glaube, was ich daran irgendwie oder an diesem Vergleichspunkt so spannend finde, ist halt, dass es ja ein Film ist, so wie das irgendwie die Soap-Opera auch macht, die so aufs Ganze geht. Also der Film ist ja wirklich, finde ich, in allem, was er macht, in seiner Musik, in seiner Art und Weise, wie er irgendwie Tennis als Sport in so reine Bewegung irgendwie verwandelt, was mit Tennis wahrscheinlich einfach gar nichts zu tun hat, irgendwie was da passiert, außer irgendwie als so Bildmoment oder auch wie der ganze Film sich ja in so eine Art eher Begehrensstruktur als zeitliche Struktur irgendwie so verwandelt oder so eine Beziehungsstruktur. Deswegen habe ich da irgendwie dran gedacht, weil ich finde, dass diese großen Emotionen, die da irgendwie erzählt würden, auch dann gar nicht aus so einer Art von ironischer Perspektive irgendwie beobachtet werden, sondern schon auch ernst genommen werden und diese Beziehung schon auch ernst genommen wird und sich halt vielleicht eher dann die Frage ist, okay, weil ich habe mich eigentlich auch wie ihr gefühlt, dass ich auch, also ich dachte danach, ich sollte mal Tennis lernen irgendwie so. Und also so eine Art von so unmittelbarer Reaktion irgendwie, dass ich dachte, vielleicht werde ich, schaffe ich es ja auch noch irgendwie. Die da irgendwie so drinsteckt und gleichzeitig fand ich das toll, irgendwie in so dem Verhältnis dann zu der Beziehung irgendwie dieser dreien, so diesen Sport dafür zu nutzen, ihre Beziehung zu erzählen, weil die, das Tennis ja irgendwie so eine Art von echt reiner Metapher im Prinzip ist. Also der Sport spielt ja wirklich gar keine Rolle irgendwie, sondern eher als alles ist irgendwie aufgeladen. Und das fand ich dann in seiner Konsequenz eigentlich schon auch ziemlich toll.
Weiß ich gar nicht. Also ich glaube schon, dass in dem Tennis schon was steckt oder so. Also es gibt immer wieder diese, ich glaube, 2-3 Mal in Gesprächssituationen diese tollen Momente, wo sie fragen, sprechen wir gerade noch über Tennis?
Und wir sprechen nur über Tennis. Immer, genau. Sagt sie dann. Nee. Was natürlich.
Das ist eigentlich ziemlich toll. Naja, es stimmt nicht wirklich und gleichzeitig stimmt. Aber weil weil diese Figuren nur Tennis denken können und quasi der Tennis eh schon immer mehr ist als das, was Luca sich erhofft hat, als er ins Kino gegangen ist. Also nämlich, das ist quasi der, Referenzrahmen, in dem diese Figuren Welt denken können. Und das, also und da drin steckt dann doch voll viel. Oder dass dann so die Kontaktlosigkeit des Sports, die Till schon beschrieben hat oder so, das Stöhnen bei jedem Schlag, das Schwitzen, das man in dem Film extrem gut sehen kann. Also da steckt schon irgendwie was drin. Genauso wie so eine, keine Ahnung, Gesten der Machtdemonstration, Geschlechterbilder, die darin fortlaufen und so. Also ich glaube, dass in dem Tennis schon irgendwie was ist oder so.
Das würde ich auch absolut so sehen. Dann habe ich mich wahrscheinlich irgendwie unklar ausgedrückt. Ich glaube, was ich halt spannend fand, ist, dass er mit so einer Art von Beobachtung von Tennis eigentlich kein Interesse dran hat, sondern schon eigentlich immer mitten im Tennis drin ist. So. Und in der Hinsicht ist es vielleicht dann auch wirklich ein Tennisfilm. So. Und zwar nicht irgendwie im Sinne von, es geht um Tennis, sondern irgendwie, dass auch zum Beispiel das Publikum ja irgendwie eine Rolle spielt. Also ich fand das Publikum super toll bei diesem Challengers-Turnier irgendwie. Und gleichzeitig gibt es ja dieses Hin- und Herschauen irgendwie, was da irgendwie auch passiert. So. Also das würde ich absolut auch so sehen. Und er hat ja auch viel damit gemacht. Also man sieht ja dann zum Teil die Spielerperspektive oder auch die Ballperspektive irgendwie so. Oder die Bälle, die aus der Leinwand quasi rausfliegen auf uns als ZuschauerInnen zu, irgendwie, was ich auch einen doch tollen Effekt fand.
Der Tennis ist eben der Modus, in dem das Begehren dort stattfindet. Ne? Es ist eben genau das. Es gibt keine Sexszene in diesem Film. Das wird irgendwie auch mal schön geschrieben. Es ist sozusagen ein absolut horny Film, der aber keine Sexszene hat, in dem nämlich alles sozusagen im Tennis sublimiert ist. Und ich glaube, das ist so als Grundausgangspunkt für so einen Film, finde ich, auf eine Weise schlicht und genial und spaßig dann einfach ausgeführt, in Szene gesetzt. Also bis zu diesem, es gibt wirklich immer diese, einerseits natürlich gibt es viel Ambivalenzen und Gefühle und auch komplexe irgendwie emotionale Konstellationen und trotzdem gibt es auch immer dieses super runtergebrochenen, sie sitzt zwischen den beiden Männern, die sich gerade Bälle hin und her schlagen, sie irgendwie geht auf ein Bett zurück und guckt den beiden Männern zu, die sich dann irgendwie doch mal irgendwie küssen. Und genau, das ist vielleicht auch dann so ein bisschen das, vielleicht am Abschluss nochmal die Frage, Anna, du hast das ja am Anfang, glaube ich, schon angeworfen, ein bisschen was du ein bisschen auf diese, das als queere Perspektive dir erhofft oder dass die durch die Musikauswahl, jetzt ist ja schon ein Film, der vielleicht so ein bisschen, ja, das Homoerotische im Homosozialen oder sowas oder die Männerfreundschaft, es geht ja schon los wie so ein klassischer Buddy-Film, also diese, wie sie diese Zendaya kennenlernen und so völlig, völlig hin und wechselt und so erst sich überhaupt gar nicht trauen, sie anzusprechen, dann natürlich doch auf der Party bleiben, bis sie angesprochen haben und das geht dann irgendwie auch so in Erfüllung, aber natürlich passiert dann daraus auch viel mehr eben auch zwischen diesen beiden Männern. Wie habt ihr denn diese Dreieckskonstellation irgendwie gesehen? Das ist ja schon irgendwie auch so ein bisschen das Herz irgendwie, die Sexuality da drin.
Ich glaube, es geht so ganz stark um so eine vielleicht so Kodifizierung von Queerness oder genau queerem Begehren. Also so würde ich es, glaube ich, formulieren, weil die Szenen, in denen dann tatsächlich sich die Männer näher kommen, die sind dann vielleicht doch eigentlich relativ rar. Also genau, es gibt diese Threesome-Szene, wo sie dann auch mal knutschen, weil sie denken, dass sie Zendaya knutschen, bis sie die Augen öffnen und sich gegenseitig sehen. Aber es gibt dann doch den Blick in die Männerumkleidekabine mit extrem vielen nackten Schwänzen. Es gibt irgendwie die Churros, die extrem lustvoll gegessen werden, während man sich über Zendaya unterhält.
Und also, kurz vorher, wenn ich kurz einhaken darf, diesen kurzen Shot in der Churros-Szene, wo man irgendwie kurz sieht, wie einer den anderen diesen Hocker so zu sich zieht. So völlig unmotiviert.
Also deswegen, es gibt so sehr kleine Dinge, die sich dann aber doch ziemlich groß anfühlen, wenn man diesen Film guckt. Und eben, genau, ich fand eigentlich diese Freundschaft, also in ihrer Buddyhaftigkeit, die sie dann voll oft betont und gerade so ausstellt, eigentlich dann wieder total interessant, weil da dann wieder auch irgendwie was drinsteckt. Aber Luca, wie ging es dir damit?
Ja, irgendwie, ich fand das gerade deshalb spannend, weil es bis auf diese Szene, in der die beiden sich küssen, eigentlich ja auch gar nicht so, also auf einer körperlichen Ebene vielleicht gar nicht so sehr expliziert wird irgendwie, sondern was er auch gesagt hat, es gibt ja auch keine irgendwie jetzt richtige Sexszene, aber ich finde gerade diese Szene in der Umkleidekabine irgendwie toll dafür, weil die im Prinzip so ein...
Ist das nicht auch eine Sauna einfach?
Es gibt später auch die Sauna.
Achso, okay, dann habe ich jetzt zwei Fische,
ja,
okay.
Ja, aber ich finde diese beiden Szenen, also sind ja interessant irgendwie miteinander, so zum einen, da sind lauter nackte Männer und in der anderen Szene sagt er dann, ich will deinen Schwanz gar nicht sehen irgendwie, so, also wo es dann irgendwie, was dann irgendwie in dieser zeitlichen Beziehungsstruktur irgendwie auch interessant ist und dass es aber gar nicht so sehr expliziert wird, sondern irgendwie ja eigentlich im Bild irgendwie die ganze Zeit spürbar ist, so, also wie es ja beide auch irgendwie schon gesagt habt, also dass es diese Erotik zwischen den beiden auf der einen Seite ganz explizit ist und auf der anderen Seite so ganz, ganz vage, weil es ja vielleicht auch noch einfach auch so um so eine Art von jugendlichem Begehren irgendwie auch geht, was man da vielleicht auch noch mit reinziehen kann, dass ja die am Anfang auch einfach noch relativ jung sind irgendwie. Also das fand ich irgendwie als so sehr offene Perspektive an dem Film dann eigentlich auch spannend,
ja. Ja, ich glaube, die Sauna war mir noch deshalb zu erwähnen, weil es auch einfach so ein toller Schweißfilm ist. Es gibt ja dann in diesem Match am Ende durch diese eine Einstellung die Kamera so von unten, während er irgendwie auf den Aufschlag, glaube ich, vorbereitet und wirklich so die Schweißperlen und so auf die Kameralinse fallen. Ich glaube, das ist irgendwie eigentlich der Film auch so in a nutshell sich affizieren lassen von dem Schweiß oder so.
Ja, und das Ende ist schon ja nochmal spannend, also weil da was passiert, was quasi Zendaya nicht versteht, also oder sich dieser Tashi-Figur entzieht und was quasi tatsächlich ja für einen Moment zwischen diesen beiden Männern und deren Freundschaft, Liebe, Zuneigung, whatever, also sich da abspielt oder so. Und quasi in dieser Idee von Tennis als Beziehung oder so beschreibt Tashi einmal diese Idee dessen, dass es dann wie so diesen einen Moment gäbe, wo man nicht mehr Dinge erklären muss, also wo man sich anschaut und es ist irgendwie einfach für einen kurzen Moment klar, dass wir das jetzt gemeinsam hier machen oder so. Und das finde ich eigentlich schon, also im Hinblick auf diese letzte Szene irgendwie spannend, dass da bei diesen beiden Männern genau was passiert und irgendwie ist eine Sache von mehreren Dingen irgendwie klar. So. Also aber genau nicht für Tashi, die da sitzen kann und zugucken kann und das vielleicht irgendwie in bestimmten Punkten nachspüren kann, aber es nicht so greifen wird, wie es diese beiden Männer in diesem Moment tun oder so. Und keine Ahnung, ich musste daran denken, bei Frances Ha gibt es einmal so eine Szene, wo Frances so beschreibt, was sie sich wie so in der Liebe wünscht. Und sie beschreibt so auf einer Party, dass man quasi die andere Person so angucken würde. Und in dem Moment gibt es nur einen Raum, den diese beiden Personen wie so haben. Und andere Leute können diesen Raum nicht sehen. Und der ist eigentlich wie so eine andere Dimension. Und bei dieser letzten Szene muss ich total daran denken, weil plötzlich begreift der Film eigentlich diesen Moment des Gemeinsamen auch wie so eine andere Dimension. Also plötzlich sind für die Kamera auch so andere Dinge möglich und es gibt keinen Boden mehr oder das Netz ist keine Trennung oder so oder zumindest keine stabile. Und das fand ich, also genau, das fand ich irgendwie voll ergiebig, darüber nachzudenken, über diese letzte Szene und was die da eigentlich in so einer Idee von wie ist da Wissen verteilt oder so und wer guckt sich da wie eigentlich an, was da so drinsteckt.
Und selbst der Tennis hört auf, ein kontaktloser Sport zu sein.
Ja, voll.
Ja, und ich glaube auch, dass der Film das auch so sieht, sage ich mal, weil diese letzte Szene ja auch einfach extrem lang ist. Also es gibt ja dann immer wieder noch eine Zeitlupe und dann gibt es, was ja dann auch irgendwie interessant ist, in der Dramaturgie, sage ich mal, eines Tennismatches gibt es dann den Tiebreak, wo dann quasi irgendwie die finale Entscheidung kommen soll. Und ich fand es dann interessant, dass Zendaya ja quasi irgendwie zum ersten Mal so ein bisschen die Kontrolle verliert und dann aber diesen quasi ihren Siegesschrei auf einmal so rauslässt mit diesem Come on, was ich irgendwie einen interessanten Moment fand, weil ich so das Gefühl hatte, als sie das erste Mal gerufen hat, fand ich das so, ja, war das ist irgendwie so ein beeindruckender Moment quasi irgendwie. Und da hatte das für mich fast sowas wie, als würde sie versuchen, diese Kontrolle irgendwie darüber so wiederzugewinnen. Das fand ich irgendwie dann auch nochmal ein spannendes Bild, dass es dann so nochmal auf sie zurückgegangen ist.
Ja, ich glaube, ich würde mal versuchen, die Kontrolle über diese Show hier wieder zu gewinnen. Und die Challengers-Debatte oder Diskussion an dieser Stelle überführen in den zweiten Film, den wir nicht auch noch besprechen wollen. Luca, du hast diesen Film leider nicht gesehen. Du bist jetzt quasi stiller Zuhörer, beziehungsweise, wie du es von mir ausgedrückt hast, ein Kiebitz, der zuhören wird, wie Anna und ich uns austauschen über Eureka, den neuen Film von Lisandro Alonso, in dem auch ein Vogel einmal eine Beobachterrolle einnimmt. So viel können wir schon mal vorausschicken. Ja, ein Film, der auch nicht ganz leicht ist zu beschreiben. Er wird als Triptychon beschrieben. Es gibt sozusagen drei Teile, drei mehr oder weniger eigenständige Teile. Ein erster Teil ist quasi in einem Western-Setting, in dem Viggo Mortensen als Fremder in ein Dorf, in einem sehr abgelegenes Dorf auftaucht. Es gibt die berühmten Saloon-Szenen. Wir erfahren, dass er auf der Suche nach seiner Tochter ist. Wie schon Jauja, den letzten Film von Isamu Alonso, 9 Jahre mittlerweile auch schon her, ist dieser Teil in so einem 4:3-Format mit so abgerundeten Ecken gefilmt, in Schwarz-Weiß allerdings. Der Teil entpuppt sich dann jedoch als so eine Art Film im Film, taucht also auf einem Fernsehbildschirm in der Gegenwart auf. Diese Gegenwart ist eine Gegenwart in einem South Dakota, in der Nähe eines Reservats, eines Sioux Nation Reservats. Dort begegnen wir Elena, einer auch Native American Polizistin, die wir dann so bei einem Arbeitstag in einem großen Schneesturm begleiten, in dem sie auch auf verschiedene Figuren trifft. Und dann verschiebt sich innerhalb dieses Teils die Erzählung auf Elenas Nichte Sadie, die diesen Ort auch sozusagen entfliehen möchte, sich deshalb an ihren Großvater wendet und in einer dann magischen Verwandlung durch irgendwelche Kräuter, die sie dazu bereitet, als Vogel weiterlebt. Und mit ihr fliegen wir dann in den dritten Teil von Amerika, der im brasilianischen Regenwald spielt, in einem Goldgräbercamp nahe eines indigenen Dorfes, in dem eben Gold geschürft wird, in dem es dann auch eine indigene Gemeinschaft sich ihre Träume erzählt. Und dann kommt es zu einem Messerkampf und schließlich auch zu einer noch weiteren Flucht und einem Ende, wo vielleicht auch was zusammenkommt in diese drei Teile. Ja, es ist nicht ganz leicht, sich diesem Film zu nähern, deswegen gebe ich jetzt diese Aufgabe einfach mal an Anne ab. Wie würdest du dich denn diesem Film nähern?
Ich glaube, genau, das ist genau die Schwierigkeit bei dem Film, weil du jetzt quasi versucht hast, über so Begriffe sowas wie Ordnung herzustellen. Ich glaube aber genau, das Problem ist vielleicht, der Film ist nicht daran interessiert. Also, und auch diese Idee von drei Teilen, die man erstmal so nachvollziehen könnte, über die wir auch jetzt sprechen können, die bietet der Film an, aber auch die ist eigentlich nur eine sehr scheinbare. Oder sobald man drüber nachdenkt, sind es eigentlich nicht nur drei Teile, sondern plötzlich ist eigentlich, wird nochmal der Teil im Teil wichtig oder tritt hervor und wird zum eigenen Teil. Also das ist vielleicht so ein bisschen das Problem. Alejandro Bachmann hat einen ganz tollen Text in der aktuellen Cargo geschrieben. Und da schreibt er am Ende, über Eureka zu schreiben, und ich würde vielleicht hinzufügen, auch darüber zu sprechen, ist deswegen so schwierig, weil der Film zwar eine Erzählbewegung, dabei aber keine Richtung, sondern eher etwas umkreisend Beschreibendes, Konstellierendes hat, was für die Bewegung der Kamera und die Auflösung von Szenen im Kleinen gilt, überträgt sich auf die Struktur des Ganzen. Eureka strebt nicht geradlinig irgendwo hin und auf etwas zu. Er genügt sich erst einmal in Anwesenheit, im Präsentmachen und Zueinanderstellen. Und dieses so Zueinanderstellen von Lebensrealitäten, das fand ich eigentlich erstmal total brauchbar. Und Zueinander auch so einen schönen Begriff, weil es erstmal nicht heißt gegeneinander oder miteinander, sondern es geht tatsächlich erstmal um das Angebot, Dinge zu zeigen, die ich dann in irgendwas überführen kann oder sie irgendwie verbinden kann.
Genau, und ich glaube, einerseits eben Dinge zu zeigen und dann eben auch sozusagen Formen des Zeigens genauso zueinander zu stellen. Also ich habe es beim ersten Teil ja erwähnt, es gibt diese 4:3-Ästhetik, die wir aus Jauja kennen. Und sozusagen, indem er dann ja diesen Teil als Film irgendwie, als mediale Vermittlung wiederum selbst darstellt, ja allein da schon sozusagen über sein eigenes Kino vielleicht hinausgeht oder selber wieder nachdenkt als eine Form, eine ästhetische Form, zum Beispiel über indigenes Leben nachzudenken oder indigene Geschichte nachzudenken, koloniale Geschichte nachzudenken. Der zweite Teil, der dann vielleicht eher, also ne, der dann das klassische 16:9 Format, ist vielleicht klassisch realistischer erstmal erzählt oder erzählt eben diese Polizeigeschichte, und der dritte ist dann wieder in einem anderen Format, hat er vielleicht so ein ethnographisches Kinobild irgendwie durch dieses Urwald-Setting und dieses irgendwie vermeintliche nur beobachten. Und ich glaube, das ist natürlich irgendwie das, was in dem Film sehr viel drinsteckt und was ihn auch, glaube ich, so sehr, sehr offen eben macht für ein Reflektieren, nicht nur über das, was man da sieht, sondern auch über die Darstellungsweisen, die wir vielleicht gewohnt sind oder auch noch nicht gewohnt sind, zu sehen.
Ja, ich glaube, also gerade der Anfang ist, glaube ich, deswegen interessant, weil in dem Moment, als er als Film im Film sichtbar wird oder so, sich niemand für ihn interessiert. Also der läuft auf einem Fernseher. Und darüber lernen wir dann eben erst diese Polizistin kennen, die wir dann in diesem zweiten Teil näher verfolgen und bei der Arbeit irgendwie mit dabei sind. Aber quasi dieser Western mit Viggo Mortensen in dem dann rumgeballert werden kann oder so, ist quasi keine Form mehr, die es zu retten gilt.
Nein.
Also, sondern die wird quasi genau in ihrer Künstlichkeit und in so einer Kulissenhaftigkeit und irgendwie in einer ganz komischen Form von Vergangenheit auch irgendwie hergestellt, der die Person, die dann viel spannender wird, genau den Rücken zukehrt. Und das fand ich eigentlich einen total interessanten Modus, also sich das erstmal für eine halbe Stunde oder so anzugucken und das durchzuspielen und dann aber eigentlich sich davon in einer Form abzukehren oder es abzuklopfen, zumindest auf das, was man davon noch gebrauchen kann oder so. Hm. Und was man davon vielleicht gebrauchen kann für die anderen Teile, ist dann diese Frage auch des Vaters, der seine Tochter sucht. Also das heißt, so eine Frage von familiärem Verhältnis. Aber ich fand eigentlich vor allem die verlorene Tochter so eine interessante Spur im Hinblick auf diese weiteren, also auf diese weiteren Figuren, die wir kennenlernen, mit der Polizistin und auch mit Sadie eben, die dann auf eine Reise geht. Also wo man sagen könnte, ja, vielleicht verwandelt sie sich in den Vogel, aber also vielleicht auch nicht. Also vielleicht ist es auch ein Vogel. Und das ist eigentlich schön, dass es so darum geht, wie sehr will man sich auch solchen Geschichten hingeben und will die verlorene Tochter nicht selber verloren gehen. Also ist das Verlorengehen eine Entscheidung und nicht und braucht nicht die Angewiesenheit, darauf gerettet zu werden.
Ja, und gleichzeitig ist das, was natürlich in allen Teilen ist, ist irgendeine Form von Gewalt oder Gewaltverhältnis. Und genau da würde ich auch sagen, wie du gesagt hast, dieser erste Teil, da ist sozusagen das Genre, das Western-Genre oder die Motive, die wir kennen, die sind selbst sozusagen üben Gewalt aus und sind, glaube ich, dann auch nicht umsonst sozusagen überführen direkt in eine Gegenwart, die eben auch sehr geprägt ist von Armut, von Alkoholismus, von ja einfach einer Hoffnungslosigkeit, Aussichtslosigkeit von vielen dieser Leute, die ins House Dakota leben. Wir sind im Gefängnis, wir sind, ne, Sadie arbeitet als ein Basketballtrainerin, um da irgendwie, glaube ich, auch so eine Art Social Work irgendwie mitzumachen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was natürlich irgendwie dann doch so eine Kontinuität oder so ein Thema vielleicht oder irgendwie so ein, oder vielleicht auch nicht Thema, aber Ausgangspunkt oder Ansatzpunkt von dem Film als Ganzen ist, über diese verschiedenen Gewaltformen nachzudenken und vielleicht auch über ja, Geschichte in dem, na, es gibt ja, sie ist, als bevor Sadie da bei ihrem Großvater ist, fällt dieser Satz, der auch in vielen Kritiken dann sozusagen zitiert wird, irgendwie, es geht um den Raum und Zeit ist nur eine Fiktion oder so ähnlich oder irgendwie eine Fantasie, die Menschen sich ausgedacht haben, ne, weil natürlich irgendwie irgendwas nicht einfach nur Gegenwart ist, sondern natürlich gemacht ist durch alles, was in Vergangenheit da ist und gerade eben in gewalttätiger Vergangenheit. Und im letzten Teil ist das vielleicht so ein bisschen eine Art von ökonomischer Gewalt. Da wird ja auch tatsächlich gerade, ich glaube, es spielt ja in den 70ern oder sowas, gibt eine Szene, wo ein brasilianischer Präsident in den Nachrichten vorkommt, wo auch eine Jahreszahl vorkommt. Da gibt es dann diesen ersten Güterzug, der da durch den Regenwald fährt. Es geht in diese Goldgräber, also da kommt eben die ökonomische Gewalt ins Spiel. Es geht viel um staatliche Gewalt, es geht um Polizei. Selbst sie ist als Native Americans Polizistin, was natürlich nichts daran ändert in den konkreten Machtverhältnissen dort. Und das ist wahrscheinlich schon so eine Art von Thema, die auch in der Western als selbst vielleicht Gewaltgenre dann auch mit eine Rolle spielen.
Aha.
Und ja, der Vogel. Ist das dann, würdest du sagen, ich meine, es gibt ja immer so ein bisschen diese Form von, ja, vielleicht dann auch Spiritualität, die dann ja eine Rolle spielt, sowohl im Western als auch dann irgendwie in diesem zumindest Nahelegen, dass sich da eine, irgendwie durch Kräuter eine Verwandlung stattfindet. Das sind ja schon dann irgendwie Federn auf dem Sofa, es wird ja schon zumindest sehr nahegelegt. Ich fand dann aber auch toll, dass dieser Vogel so offensichtlich animiert ist und so ein CGI-Vogel eigentlich ist. Also eigentlich ist das Kino sogar selbst sozusagen animistisch, weil es halt einfach Dinge beleben kann, auch mit digitaler Technik so, ne?
Ja, es geht halt irgendwie um Magie, also würde ich sagen. Und quasi Magie im Sinne dessen, genau, also wo kann ich auch einer gewaltvollen Realität entfliehen? Wo kann die Magie mir helfen? Wo kann sie Trost spenden? Wo kann sie lindern? Und wo, genau, ist sie denn ernst gemeint und wo ist sie nur das Bild von Magie, das sich andere gemacht haben? Also weil das, würde ich schon sagen, ist ja wie so vielleicht der Unterschied zwischen diesen beiden Teilen oder beiden Szenen, die du jetzt beschrieben hast oder so. Also wer schaut auf wen, während gezaubert wird?
So. Mhm.
Es geht nicht um Tricks, sondern es geht darum, Zeit miteinander zu verbringen und vielleicht zu träumen. Also es geht nicht um den Elefanten, der weggezaubert werden muss. Also nicht um eine Art von Leistung. Das Zaubern ist keine Leistung, sondern es ist quasi eine gemeinsame Aktivität. Versteht ihr, was ich meine?
Luca entmutet sich.
Ja.
Ja, sehr schön. Ja. Und vielleicht nochmal zum Abschluss, wie ging es dir denn mit dem Film als Film? Es ist ja schon Lisandro Alonso ist bekannt irgendwie für sein Slow Cinema, ist irgendwie Teil dieses Novocino Argentino. Der Film ist 2,5 Stunden lang. Hat das für dich denn sozusagen filmisch funktioniert? Warst du da eingetaucht? Hast du die ganze Zeit nachgedacht? Hast du beobachtet?
Also Challenges und Eureka haben sehr unterschiedliche Umgänge mit Zeit. Das macht es heftig, wenn man sie zum Beispiel hintereinander gucken würde, was ich nicht gemacht habe.
Das hatte ich eigentlich vor. Ich habe es dann noch geschafft, den einen oder anderen Samstag doch noch anzugucken. Es war sehr gut tatsächlich, glaube ich auch.
Genau, und ich glaube, also für Eureka braucht man vielleicht einen bestimmten Modus, um diesen Film zu gucken. Das heißt nicht, dass er besonders voraussetzungsreich ist. Das ist er überhaupt nicht. Aber es bedeutet, dass man sich Zeit nehmen möchte mit diesem Film und mit diesen Bildern. Es dauern viele Dinge sehr lange in diesem Film. Es wird sehr langsam getrunken. Es wird nochmal in die Teetasse geguckt oder aus dem Fenster. Der erste Güterzug fährt vorbei und ich dachte noch, oh, da kommt ein Zug. Und die Figur hätte einfach weitergehen können und sie hätte es auch noch geschafft vor dem Zug. Sie bleibt aber stehen. Und dann kommt der Zug und ich dachte, ah ja, okay, da ist der Zug halt. Und dann fährt er vorbei und er fährt super lange vorbei. Also es sind mehrere Minuten und dieser Zug hört fast nie auf. Also er fährt immer weiter. Und ich habe so währenddessen über Sachen nachgedacht und plötzlich ist mir aufgefallen, ah, der Zug fährt immer noch. Und das beschreibt vielleicht ganz gut, wie dieser Film funktioniert und was so eine Haltung ist, die man vielleicht mitbringen muss. Also dass man das wertschätzt, zu warten manchmal, weil im Warten irgendwie was steckt.
Ja, ich finde ganz schön, was Esther Bus hat einen Artikel über Lisandro Alonso, das quasi über sein Werk, aber auch mit Blick auf Eureka im Filmdienst geschrieben, den ich auch sehr schön fand. Da spricht sie von seinem Kino als so einem Wahrnehmungsverstärker. Das fand ich irgendwie ein ganz, ganz, ganz schönes Bild, dass er irgendwie eine kontemplative Form des Sehens und wir uns die gleichermaßen immersiv wie distanzieren wirkt. Und das fand ich ganz passend, wie ich das Gefühl hätte, das macht dann mit mir auch. Also ich bin in manchen Momenten vielleicht gerade eher immersiv, in manchen eher distanziert, weil natürlich 2,5 Stunden Zeit mit so einem Film zu verbringen auch eine Erfahrung ist, in der man unterschiedliche Phasen durchmacht. Und ja, das fand ich irgendwie ganz schön beschrieben. Ja. Also auch Eureka würde ich zumindest sagen, ein Film, der sich auf jeden Fall zu sehen lohnt. Ich weiß allerdings im Gegensatz zu Challengers gar nicht, wie häufig man dann noch die Möglichkeit hat, den im Kino zu sehen. Denn er läuft jetzt, glaube ich, auch schon in der zweiten Woche und zumindest in Berlin gerade nur noch irgendwie in 2 kleinen Kinos. Ich hoffe zumindest dort noch ein bisschen länger. Ja, und dann sind wir auch schon beim letzten Teil einer jeden Framing-Episode angekommen, den letzten Hinweisen. Luca, da du jetzt länger nichts sagen konntest, weil du Eureka noch nicht gesehen hast, darfst du jetzt mal anfangen. Hast du denn noch eine oder zwei Empfehlungen für unsere Zuhörerinnen?
Ja, ich will erstmal ganz kurz sagen, es ist sehr schön bei euch zuzuhören. Ich will den Film auch unbedingt sehen jetzt. Ja, ich habe tatsächlich 3 Empfehlungen mitgebracht. Ich halte mich auch kurz. Und zum einen wollte ich mal darauf hinweisen, dass es in Frankfurt das Berger Kino besetzt wurde vor circa 1,5 Monaten von einem queer-feministischen Kollektiv, die jetzt gerade daran arbeiten, zusammen so mit der Stadt und Kulturpolitik in Frankfurt da so ein Kino- und Kulturzentrum draus zu machen. Und die haben ein tägliches Programm da, inklusive Plena und so weiter und so fort. Also wenn man da irgendwie in der Gegend ist, ist es auf jeden Fall schön, da mal vorbeizuschauen und auch wenn man weiter weg ist, mal die Instagram-Seite anzuschauen, weil ich das wirklich spannend finde, weil die sich so damit beschäftigen, wie man, ja, sowas wie politisches Kino, politisches Film nicht nur machen, sondern sich auch einfach betreiben lässt. Und das Berger Kino ist auch wirklich ein schönes Kino. Ich würde noch einen Text empfehlen, den ich jetzt irgendwie vor ein paar Stunden noch gefunden habe aus dem Document Journal. Und zwar interviewt da Bruce LaBruce Isabelle Huppert in ziemlicher Ausführlichkeit. Und die beiden unterhalten sich über ihre Arbeit und ihre Filme, was ziemlich spannend ist. Und da muss ich allerdings einschränkend sagen, ich möchte jetzt eine Ausstellung empfehlen, die ich selbst beschämenderweise noch nicht gesehen habe, aber Leute, die da viel, viel mehr von verstehen als ich, haben gesagt, dass sie super ist, und zwar im Museum für Moderne Kunst in Frankfurt. There is no there, there heißt es, und heißt die Ausstellung, und die beschäftigt sich mit künstlerischen Arbeiten von Menschen, die in den 60er bis 80er Jahren in die DDR und in der BRD tätig gewesen sind und die aus dem Ausland gekommen sind. Und zwar verschränkt das so die Arbeiten von GastkünstlerInnen und ExilarbeiterInnen, wobei das die Geschichten sich da ganz stark verschränken, weil die einen waren erst das und dann haben auch zusammengearbeitet. Genau, die Ausstellung läuft im MMK in Frankfurt.
Ja, wow, vielen Dank. Das einiger Stoff. Ich wollte auch tatsächlich auf zwei Sachen hinweisen. Zum einen gab es in Harper's Magazine einen ganz spannenden Artikel über The State of Hollywood quasi, den ich sehr mit großem Gewinn gelesen habe, und zwar von Daniel Besson, The Life and Death of Hollywood, Film and Television Writers Face an Existential Threat. Genau, gerade da ich mich irgendwie sonst nicht so richtig schaffe, mich mit den größeren irgendwie filmindustriellen Themen zu befassen, fand ich das einen ganz schönen Überblick. Und mit Gruß an meine gute Freundin Julia, mit der ich am Samstag Challengers gesehen habe, die seit Wochen von nichts anderem redet als dem Contrapoints-Video über Twilight, möchte ich dieses nun auch, nachdem ich es auch endlich geschafft habe, bis zum Schluss zu empfehlen. Es geht 3 Stunden lang nicht nur über Twilight, sondern eigentlich über alles. Ja, und Anne, du darfst uns jetzt rausschmeißen mit deinen letzten Hinweisen.
Ich dachte schon, ich habe schon Probleme, wenn ich 3 Sachen empfehle. Aber okay, dann empfehle ich auch 3 Sachen. Okay, also ich lese gerade In the Dream House von Carmen Maria Machado. Das ist nicht neu, das ist schon älter, ich glaube von 2019. Es erzählt von einer ziemlich gewaltvollen, 2020, sorry, erzählt von einer gewaltvollen lesbischen Paarbeziehung und basiert auf den realen Erfahrungen der Autorin, die in ihrem Buch genau versucht zu erkunden, wie lässt es sich über solche Erfahrungen schreiben. Und deswegen wagt sie nicht diese eine große vermeintliche Geschichte, sondern arbeitet sich an dieser Idee des Dreamhouses ab, also einer bestimmten Idee des, ja, irgendwie Zusammenseins in einem, ja, abgesteckten Haus, und versucht sich immer wieder so andere Genres vorzunehmen oder selber Zielsetzungen beim Schreiben zu setzen, mit denen sie dann schreibt. Also das heißt zum Beispiel, heißt dann eine Episode Dreamhouse as Spy Thriller, das Dreamhouse als Stoner Comedy. Also versucht sich so, Dreamhouse als Famous Last Words, also versucht sich so an so verschiedenen Aufgabenstellungen, wie kann man das bearbeiten? Das ist irgendwie ganz toll. Zweite Empfehlung, auch nichts in dem Sinne Aktuelles, aber oft müssen wir ja immer so Sachen, also so mega aktuelle Sachen machen, deswegen habe ich extra nicht aktuelle Sachen mitgebracht. Ein Podcast, den es schon sehr lange gibt, nämlich seit 2017, aber den ich sehr mag und mit dem ich schon sehr viel Zeit verbracht habe. Ologies heißt der, von Ellie Ward. Ellie Ward war früher Schauspielerin und hat dann aber 2017 Roundabout als, genau, beim Erstärken rechtskonservativer Kräfte in den USA und vor allem natürlich dem Aufstieg von Trump angefangen, sich viel mit Wissenschaftskommunikation zu beschäftigen, und hat quasi angefangen, diesen Podcast zu machen, wo sie sich immer wieder mit unterschiedlichen WissenschaftlerInnen, eben VertreterInnen von diversen Ologies, beschäftigt und unterhält. Und das ist eigentlich wie so ein sehr schöner Versuch oder eigentlich ein Plädoyer, so neugierig durch die Welt zu gehen und sich mit Leuten zu unterhalten. Ich habe extra geguckt, also zu Tennis gibt es keine Folge, aber zu Pelikan gibt es auf jeden Fall noch eine von 2020.
Pelikanology?
Pelikanology, ja. Mit Yurita Martinez. Die Folge ist von 2020. Die letzten beiden Folgen, die in den letzten Wochen rausgekommen sind, beschäftigen sich mit Tauben. Die kann ich auch sehr empfehlen. Dritte Empfehlung, und dann hören wir auf. Das I Told Ya Shirt aus Challengers kann man auf allen möglichen Plattformen kaufen. Es ist aber auch gleichzeitig bei Louis V, der spanischen Luxusmodemarke, eine Modelinie erschienen, die quasi zu dem Film korrespondiert. Jonathan Anderson, der Kreativdirektor von Louis B., hat auch die Kostüme zum Film gemacht. Und ich würde sehr empfehlen, sich diese Kostüme nochmal reinzufahren und sich damit zu beschäftigen, weil das auch ziemlich interessant ist, was da an Referenzen beispielsweise auch zur Kennedy-Family und so weiter drinsteckt. Tatsächlich erstaunlicherweise auch da Harper's Bazaar eine sehr solide Recherchequelle.
Wow, das haben wir einiges gesammelt. Wird natürlich alles in den Shownotes verlinkt. Und damit sind wir dann auch am Ende von dieser Folge angekommen. Die nächste Folge wird bereits aus Cannes stattfinden, denn das geht jetzt ja auch schon bald los. Auch dort werden wir wieder versuchen, einen täglichen Framing-Podcast an den Start zu bringen. Und danach, ja, wollen wir uns an dieser Stelle in irgendeiner Form, in irgendeiner Besetzung wieder. Ich bedanke mich erstmal bei der heutigen Besetzung, nämlich zum einen bei Lukas Schepers für seinen spontanen Einsatz. Schön, dass du dabei warst, Luca.
Ja, sehr gerne. Danke, dass ich hier sein durfte.
Und ein genauso großes Dankeschön geht an Anne Kühnbar. Danke, dass du mit dabei warst, Anne.
Danke fürs Moderieren.
Dann bis bald.
Tschüss.
Framing, der Filmpodcast von kritik.de. Peter, Peter, Peter.